Predige über Matthäus 25, Vers 1 bis 13. Matthäus 25, Vers 1 bis 13, das ist das letzte Gleichnis über das Reich der Himmel. Dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleich sein, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 aber von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nämlich nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen dagegen nahmen außer ihren Lampen Öl in ihren Gefäßen mit. Doch als der Bräutigam ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Mitten in der Nacht aber erscholl ein Geschrei: Siehe, der Bräutigam, geht hinaus ihm entgegen. Da erwachten alle jene Jungfrauen und rüsteten ihre Lampen. Die Törichten aber sagten zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen: Es möchte für uns und für euch nicht reichen. Geht vielmehr zu den Krämern und kauft euch. Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die, welche bereit waren, gingen mit hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Später kamen dann auch die übrigen Jungfrauen und sagten: Herr, Herr, öffne uns. Er aber antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Hier in der Geschichte geht es um eine Einladung zu einer Hochzeit. Es ist ja immer etwas sehr Schönes, Hochzeit, vor allen Dingen, wenn es die eigene ist, ist es noch schöner. Hier geht es aber um Brautjungfern, die normalerweise sich bei der Braut aufhalten und dann vom Bräutigam abgeholt werden, um in das Haus des Bräutigams zu gehen, wo gefeiert wird. So damals in Palästina, aber auch bis in unser Jahrhundert hinein, war es eine Art Sport des Bräutigams, zu einer Zeit zu kommen, wo er möglichst die Braut überraschte. Also wo sie es am wenigsten erwartete. Und das war dann sozusagen der Clou, sie zu überraschen, obwohl ihm das meistens nicht gelungen ist. Es waren Brautjungfern da, da musste jede eine Lampe haben, die auch brennen musste. Wenn dann der Bräutigam kam, setzte sich dieser ganze Zug in Bewegung mit diesen brennenden Lampen, die manchmal an Stäben noch getragen wurden. Und wenn dann der Bräutigam mit diesem Zug in diesem Haus war, wo sie gefeiert haben, dann war die Hochzeitsgesellschaft komplett. Das heißt, wer später kam, wurde nicht mehr aufgenommen. Das müssen wir im Hintergrund sehen, also eine Einladung zu einer Hochzeit, Vorbereitung, und dass dieser Bräutigam um Mitternacht erst kommt, ist also nichts unbedingt Ungewöhnliches, weil er ja versuchte, seine Braut zu überraschen. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, sie zu überraschen, wahrscheinlich etwas stärker als mitten am Tag. Hier sind also 10 Brautjungfern. Die Zahlen haben in der Bibel alle eine Bedeutung, die Zahl 10 ist die Zahl der Erdenfülle und damit auch die Zahl, die Verantwortung beinhaltet. Zum Beispiel gibt es 10 Gebote und da muss man ja verantwortlich Stellung beziehen, um sie zu beachten oder zu übergehen. Tiere werden vom Instinkt geleitet, so eine Art inneres Computerprogramm. Menschen sind besser dran oder auch schlechter, je nachdem. Sie haben keinen Instinkt, dafür aber Richtlinien Gottes, die sie befolgen können, um dadurch ihren Weg sicher und gut zu gehen. Gott ist kein Kindergärtner, der mir die spitzen Scheren aus der Hand nimmt und dafür solche mit runden Ecken gibt, sondern er sagt mir nur, was richtig wäre, und es liegt an mir, das dann zu tun oder nicht zu tun. Hier kommt also der Bräutigam erst sehr spät. Diese 10 Brautjungfern, die sich bei der Braut aufhalten, haben alle eine Lampe. Das ist eigentlich ein Bild für gläubige Menschen. Die Lampe ist sozusagen ihr Glaubenszeugnis, das sie in der Hand haben. Das heißt, sie haben alle eine Entscheidung getroffen für ein Leben mit Jesus. Sie sind alle gläubig. Hier ist also nicht die Rede von den Leuten, die ohnehin ungläubig sind, deren es ja leider auch viele gibt. Gläubige Leute, die alle eine Entscheidung für ein Leben mit Gott getroffen haben, oder heute würde man sagen mit Jesus, sie erwarten ihren Bräutigam. Sie haben also auch die richtige Einstellung. Denn Jesus wird ja nach biblischer Aussage wiederkommen, vielleicht schon bald, da vieles darauf hindeutet. Und es ist gut, ihn zu erwarten mit der richtigen Einstellung. Sie hatten nur ein Problem, was jeder von uns von Zeit zu Zeit hat, dass er einen guten Anfang macht und dann irgendwann einschläft. Ja, so in der Schule, einer sagt, in dem Fach will ich besser werden, und dann lernt er und hat vielleicht mal einen kleinen Erfolg und dann schläft er wieder ein und lässt die Sache schleifen. Und so ging es diesen Jungfrauen. Sie waren voller Spannung, wann kommt er denn? Aber als er immer noch nicht kam, sind sie alle eingeschlafen, alle 10. Es wäre interessant, in der Bibel über Schlaf nachzudenken. Es gibt gute Bedeutungen des Schlafes, aber auch schlechte. Zum Beispiel, als Jesus vor seinem Tod gebetet hat in Gethsemane, bat er seine Freunde, mit ihm zu wachen und zu beten. Das heißt, Wachsein und Beten hängen zusammen. Und Schlafen und Nichtbeten hängen auch zusammen. Aber seine Freunde waren müde und haben geschlafen. Sie waren traurig, und Traurigkeit und Müdesein hängt oft zusammen. Wenn jemand traurig ist, fehlt eben so ein bisschen der Schwung. Er ermüdet leicht. Diese Freunde Jesu haben also geschlafen, statt zu beten. Und deshalb ermahnt Jesus, auch hier in dieser Geschichte, uns nicht zu schlafen, sondern zu wachen. Zu wachen und zu beten. Und wenn es einen Punkt gibt, wo Christen Fortschritte machen können, dann ist es in erster Linie einmal der Punkt des Gebetes, der Fürbitte für andere Menschen, des Gebetes für sich selbst, damit Gott unser Leben mehr durchdringt. Und wenn wir schlafen, dann schlafen wir in erster Linie an dieser Stelle. Und es hat dann natürlich Auswirkungen im Alltag. Im Gebiet der Technik sind wir für Ermüdung sehr empfindlich. Vor einiger Zeit haben ein paar hundert Leute ihr Leben verloren, weil es eine Materialermüdung gab bei Flugzeugen. Und man feststellte, da sind einige Dinge nicht mehr so ganz in Ordnung, wie sie sein sollten. Und das hat einigen Leuten das Leben gekostet. Und dann hat man alle Flugzeuge untersucht, damit sich das ja nicht wiederholt. Damit das Material nicht müde ist, wenn man es gebraucht. Und das ist die Frage, wie es bei Christen aussieht, ob wir müde Leute sind oder wache Leute. Um Mitternacht kam dann dieser Ruf, siehe der Bräutigam. Das heißt, ihm scheint es echt gelungen zu sein, seine Braut zu überraschen. Selbst die Brautjungfern, alles war im tiefen Schlaf, fast so eine Art biblisches Dornröschenspiel, nur dass sie nicht so lange geschlafen haben. Dann rüsten sie sich alle, um jetzt mit diesem Bräutigam unterwegs zu sein. Wahrscheinlich haben sie in ihren Kleidern geschlafen, möglicherweise. Sie waren also sofort bereit, haben ihre Lampen gerüstet, es war ja Mitternacht, um jetzt mit ihm zu gehen. Und da stellten die einen etwas fest, was sie auch schon viel früher hätten feststellen können, dass sie nämlich ihre Lampen dabei hatten, aber kein Öl mitgenommen hatten. Vielleicht hatten sie gehofft, dass der Bräutigam am Tag kommt, da hätten sie Glück gehabt. Da hätte man die Lampe ruhig als Dekoration mit sich tragen können und hätte kein Öl gebraucht. Aber er kam nachts und da war nun die Finsternis umso dunkler um sie herum. Sie erkennen ihre Finsternis, nämlich, dass ihre Lampen nicht brennen. Das heißt, sie haben die Lampe angezündet und dann brannte der Docht. So ein Docht braucht ja auch so eine halbe Minute vielleicht, bis er runtergebrannt ist und Asche ist. Und dann war Schluss. Das waren sogenannte Dochtbrenner. Und solche Menschen gibt es natürlich auch unter uns, die gläubig sind, die nach außen hin ein christliches Zeugnis in der Hand haben. Und jeder würde sie als Christen ansehen, sie sich selbst wohl auch. Wenn man sie fragen würde, ist Jesus für uns gestorben? Natürlich. Ist er auferstanden? Aber mit Sicherheit. Werden wir einmal bei ihm sein? Höchstwahrscheinlich. Ist er der Sohn einer Jungfrau? Natürlich. Hat er die Welt geschaffen? Natürlich. Sie würden alles gläubig bejahen. Sie würden sonntags im Gottesdienst sein, regelmäßig oder seltener. Sie würden ihr Tischgebet sprechen. Sie wären so richtig dabei. Sie würden vielleicht im Chor mitsingen oder irgendwo mit dabei sein. Aber sie haben das Zeugnis nur in der Hand. Sie haben das Licht, das heißt, sie hoffen, dass sie Licht hätten, nur in der Hand, aber nicht im Herzen. Während die anderen Die haben nicht nur ihre Lampen mitgenommen, sondern auch Öl im Gefäß mitgenommen. Und die können jetzt ihre Lampen anzünden und sie brennen. Öl in der Bibel ist ein Bild für den Heiligen Geist. Im Alten Testament wurden Priester und Könige gesalbt mit Öl. Vielleicht erinnern Sie sich auch an den Psalm 23. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Das ist ja das Gedicht, oder was heißt das Gebet eines Königs von diesem David. Der wusste, was das heißt. Du salbst mein Haupt mit Öl. Er war ja gesalbt. Und im Neuen Testament heißen Menschen, die zu Jesus gehören, Christen. Der Name Christus heißt auf Deutsch der Gesalbte. Der Gesalbte. Entschuldigung, ich würde auch auf euch warten, dass ihr zuhört. Der Name Christus heißt der Gesalbte und jeder Christ ist auch gesalbt mit Öl. Öl ist ein Bild für den Heiligen Geist. Die entscheidende Frage ist, wann bekomme ich den Heiligen Geist? Manche meinen bei der Konfirmation oder bei der Firmung. Ich bin der Meinung, nicht. Sondern im Johannesevangelium steht, ganz zu Beginn, das ist ein Vers, den viele auswendig können, und gerade auch fast alle Kinder, unsere Kinderstunden, da heißt es, wie viele Jesus aber aufnahm, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Da steht die Bedingung, den Heiligen Geist zu empfangen, ist die, Christus aufzunehmen im Leben. Aufnehmen heißt zu sagen, bitte komme herein in mein Leben und sei jeden Tag da. Und in Römer 8 steht, dass wir den Geist der Sohnschaft empfangen haben. Das heißt, wenn ich durch Christus im Herzen ein Kind Gottes geworden bin, ein Sohn oder eine Tochter Gottes, habe ich gleichzeitig den Heiligen Geist empfangen. Und dann habe ich sozusagen bildlich gesprochen Öl im Gefäß, dann ist mein Körper ein Gefäß für diesen Heiligen Geist. Oder wie die Bibel es sagt, ein Tempel des Heiligen Geistes. Insofern kann ich eigentlich heute schon wissen, ob ich diesen Heiligen Geist habe. Denn dieses Öl brennt, das leuchtet, das schenkt eine Flamme der Liebe im Leben und hat Auswirkungen. Die einen haben also Öl im Gefäß, die anderen nicht. Und die, die keines haben, sagen, teilt es doch mit uns. Und die sagen, das geht nicht. Sehr erstaunlich, dass es manche Dinge gibt, die man nicht teilen kann. Zum Beispiel meinen Charakter kann ich mit niemand teilen. Ich kann ihn auch nicht verleihen. Mein Wesen kann ich mit niemand teilen, ich kann es auch nicht verleihen. Mein Verhältnis zu Gott kann ich niemand ausleihen, auch mit niemand teilen. Ich kann zwar mitteilen, was mir mein Verhältnis zu Gott bedeutet, aber mit jemand teilen kann ich es nicht. Und deshalb konnten diese Leute auch das Öl in ihrer Lampe nicht abgeben, weil es ja ein Bild für den Heiligen Geist in ihnen ist und den kann ich mit niemand teilen. Ich kann ihm nur sagen, wie er ihn auch erwerben kann, indem er nämlich bittet, dass Christus in sein Leben kommt und indem er dann jeden Tag mit ihm redet und lebt. Öl im Gefäß heißt wiedergeboren sein. Wiedergeburt bedeutet, Christus im Leben zu haben, dass ein neuer Anfang so stark neu wie eine Geburt. Ja, und diese Leute ziehen dann mit dem Bräutigam voller Freude zu der Hochzeit. Die Braut in der Mitte, 10 Brautjungfern dabei und sicher noch viel mehr Leute. Sie ziehen zu dieser Hochzeit. Ich hatte vorhin vorgelesen, Offenbarung 19, von der Hochzeit des Lammes in der Ewigkeit. Das heißt, wenn Jesus wiederkommt, und er wird wiederkommen, wahrscheinlich schon bald, dann werden die Gläubigen zu ihm kommen und die verstorbenen, entschlafenen Gläubigen auferstehen. Das heißt, die sind bei dieser Hochzeit auch beteiligt. Wir werden alle Jesus sehen. Und darauf freue ich mich. Ich freue mich, bei Jesus zu sein. Ich freue mich, sozusagen zu dieser Brautgemeinde zu gehören, die eingeladen ist. Und weiß, dass das Schönste noch kommt. Ich fand das interessant. Ich las gerade gestern ein Zitat von einem Glaubensvater aus Württemberg, der vor seinem Tod mit 70 Jahren bewusstlos war Und viele Leute machen ja diesen Fehler so, dass sie meinen, ein Bewusstloser, der hört und versteht nichts mehr, da kann man sich über alles unterhalten bei ihm. Das ist sicher nicht ganz richtig. Auf jeden Fall sprachen da so einige Leute an seinem Bett und einer sagte, jetzt hört das Leben auf. Und da schlug dieser Bewusstlose, der praktisch schon im Sterben lag, nochmal seine Augen auf und sagte, nein, jetzt fängt es an. Und dann machte er die Augen wieder zu und war weiter bewusstlos, bis er starb. Es war einfach so ein Lichtblick Gottes nochmal, wo jemand da war, der sich freut auf Jesus in der Ewigkeit und der das sogar in seinem bewusstlosen Zustand noch einmal ausdrücken konnte. Jetzt hört das Leben nicht auf, sondern nein, jetzt fängt das Leben an. Und zwar in einer noch schöneren Qualität als vorher. Heute ist die Gemeinde der Christen mit Jesus nur verlobt. Das steht im Korintherbrief. Paulus sagt, ich habe euch einem Mann verlobt. Das heißt, ein ganz festes Versprechen, dass dieser Verlobung auch eine Hochzeit folgen wird. Und das finde ich gut, das kann ich jedem von uns sagen, der zu Jesus gehört, dass Jesus dir versprochen hat, wie eine Verlobung, dass du auch bei dieser Hochzeit dabei sein wirst, wenn Jesus in deinem Herzen ist. Und es ist wichtig, das zu glauben und anzunehmen. Ja, inzwischen bemühen sich auch die Törichten, Öl zu kaufen und kommen dann zu dieser Hochzeit hinzu. Sie klopfen und rufen, Herr, Herr, mach uns die Tür auf. Das heißt, sie kennen diesen Herrn. Klar, das sind ja Leute, die haben ihr Leben lang irgendwo gebetet. Die haben eine positive Beziehung zu Jesus gehabt. Die sagen, Herr, Herr, mach auf. Und dieser Herr guckt irgendwo raus und sagt, ich kenne euch nicht. Und das ist bitter, wenn es Leute gibt, die behaupten, ich kenne ihn, aber er kennt mich nicht. Ich kenne unseren Bundeskanzler auch vom Fernsehen her, aber er kennt mich nicht. So mag es Menschen mit Jesus gehen, die sagen, ich kenne dich, aber er sagt, nee, ich euch nicht. Und er stürzt für sie eine ganze Welt zusammen, weil sie plötzlich ihr Verlorensein erkennen. Das heißt, es waren Menschen, die gläubig waren, die glaubten, dass Jesus entscheidend ist, die aber ohne ihn gelebt haben. Und das ist das Schwierige an der Geschichte. Es gibt Menschen, die sind gläubig, die haben sich einmal entschieden für Jesus, aber sie haben das Ganze mehr oder minder nur gedanklich aufgenommen und nicht im Herzen. Die Bibel sagt, Glaube ohne Werke ist tot. Das heißt, wenn es keine Auswirkungen hat in ihrem Leben, wenn nicht die Lampe sozusagen wirklich schon brennt und leuchtet, dann ist ihr Glaube tot. Im Jakobusbrief steht, auch die Dämonen glauben und zittern. Die Dämonen glauben, das ist klar, sie sehen ja Jesus heute schon. Und die wissen, dass das stimmt, was in der Bibel steht. Sie glauben auch, aber sie zittern. Sie haben einen Glauben, der sie nicht rettet bei Gott. Und deshalb wäre die Frage an jeden von uns, was bin ich eigentlich? Bin ich so eine törichte Jungfrau, die zwar gläubig ist, aber nicht sicher ist, dass sie Öl im Gefäß hat, das heißt den Heiligen Geist im Leben, oder bin ich so eine kluge Jungfrau, die gläubig ist und den Heiligen Geist im Leben hat, deren Lampe wirklich brennt, die leuchtet, nicht nur in der Hand, sondern auch im Herzen und in den Augen das Licht hat. Ja, diese Törichten kommen und Jesus als Bräutigam lässt sie draußen. Das heißt, es gibt ein zu spät. Es gibt ein zu spät, wo man Dinge zu spät einsieht. Und dann geht es nicht mehr. Das weiß jeder von uns. Wer stand noch nicht vor irgendeinem geschlossenen Geschäft, was einfach schon zu war, weil man ein paar Minuten zu spät kam? Wem ist nicht schon mal der Omnibus weggefahren, sei es, dass er ihn noch gesehen hat oder nicht mehr gesehen hat, oder der Zug schon weg gewesen oder das Flugzeug vielleicht sogar? Es gibt ein zu spät. Und das ist eigentlich das bitterste Wort, was es gibt. Und gerade heute, wo wir auch mit an Verstorbene denken des vergangenen Jahres, muss man auch da sagen, es gibt auch hier ein zu spät. Dieser Tod ist sozusagen die letzte Unterschrift unter mein Leben Und wenn in diesem Lebenslauf nicht die Schrift Gottes enthalten war, dann gibt es hier auch ein zu spät. Ich kann nicht sagen, automatisch mit 70 oder 80 oder 60 Jahren geht der Fahrstuhl nach oben nach dem Tod, sondern nur mit Christus bei mir werde ich später bei ihm sein. Gestern hörte ich gerade von einer 70-jährigen krebskranken Frau, die in Württemberg in einem Krankenhaus liegt und weiß, dass sie Krebs hat, dass sie also nicht mehr so furchtbar lange leben wird. Und sie hat Glück, mit ihr liegt noch eine andere Frau im Zimmer. Und sie fragte diese andere Frau, ich weiß es nicht mehr wörtlich, aber können Sie mir den Weg zum Himmel erklären? Das ist eine ungewöhnliche Frage, aber eine sehr gute Frage für jemanden, der vor dem Tod steht. Und diese Frau hatte Glück, dass ihre Nachbarin Christ ist, das heißt eine Mitarbeiterin in einer Gemeinde. Und sie kann ihr diesen Weg zum Himmel erklären und hat es auch getan, sodass diese Frau mit ihren 70 Jahren sagte, jetzt musste ich erst krank werden, ich musste erst ins Krankenhaus kommen, hier in dieses Zimmer, um hier endlich diesen Weg zum Himmel erklärt zu bekommen, nämlich, dass ich mit Jesus im Herzen getrost sein kann und ewiges Leben habe. Ich freue mich über dieses Vorrecht, dass mancher von uns auch einem anderen diesen Weg zum Himmel erklären darf. Und dass wir manchmal merken, dass Kinder schon offen sind dafür, dass auch Erwachsene und Ältere das noch möchten und dass es für manche noch die richtige Zeit ist, sich vorzubereiten. Sei bereit, deinem Herrn zu begegnen. Sei bereit, Jesus als Bräutigam zu lieben. Und das ist ganz fein, weil es Freude macht, zu Jesus zu gehören. Denke an diesen Mann, der in der Bewusstlosigkeit noch aufwachte und sagte, das Leben hört nicht auf, es fängt an. Und das ist eine ganz, ganz große Freude. Wir lassen oft den Kopf hängen, verständlicherweise, wenn jemand stirbt, den wir lieb gehabt haben. Aber wenn er Jesus wirklich kannte, ist das auch ein Grund, Gott zu loben. Nicht nur den Kopf hängen zu lassen. Und dieses Lied, Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren, ist sicher nicht nur ein Lied, was man irgendwo singt bei einer großen Feier, sondern auch am Ende des Lebens singen könnte. Lobe diesen wunderbaren Herrn Jesus. Wenn ich das zusammenfasse, war der Einstieg, wir sind eingeladen zu einer Hochzeit. Der Bräutigam ist Jesus. Die Braut und die Brautjungfern praktisch ist ein Bild für seine Gemeinde, für alle, die Christen sind. Da gibt es aber einen Unterschied, da gibt es solche, die sind gläubig, indem sie alles bejahen, was in der Bibel steht, aber denen das Leben fehlt mit Jesus, die täglich mit ihm eigentlich gar nichts erleben. Und die sind am Ende zu spät dran, sie sind eigentlich die Betrogenen. Auf der anderen Seite aber, die sich selbst betrogen haben. Auf der anderen Seite sind Gläubige, deren Leben ein Gefäß ist für den Heiligen Geist. Die wissen, ich habe Jesus im Herzen und ich kann leuchten für ihn, weil das Öl da ist. Und die gehen dann mit ihm. Es wäre wichtig für jeden von uns, sich zu fragen, wer bin ich eigentlich? Und wenn er Unklarheit hat an dieser Stelle, erfordert es ein bisschen Mut, jemand anzusprechen, um mit ihm darüber zu reden. Es ist aber besser, als später dazustehen und zu sagen, zu spät, es war vorbei. Ich hatte leider keinen Mut, mit jemand zu reden und habe diese entscheidende Frage nicht geklärt. Die Hochzeit des Lammes geschieht dann, wenn Jesus wiederkommt und wir freuen uns darauf, weil wir wissen, dass er uns liebt und dass er uns einlädt. Die beste Chance, Jesus zu begegnen, ist die, ihm täglich zu begegnen, jeden Tag mit ihm schon zu reden und zu sagen, Herr, hier bin ich. Ich freue mich, dass ich zu dir gehöre und ich möchte, dass sozusagen mein Glaubenslicht, dein Licht in mir heute schon durchleuchtet. Herr Jesus Christus, wir loben dich als diesen kommenden Bräutigam. Wir loben dich, dass wir heute schon sozusagen Verlobte sind für dich, für Zeit und Ewigkeit dir versprochen. Schenke, dass der Einzelne seine Position vor dir klärt, dass er sich da nicht selbst täuscht oder betrügt, sondern letzte Klarheit sucht und auch findet in dir. Amen.